Manche Menschen sammeln im Laufe ihres Berufslebens nicht nur Erfahrungen, sondern entwickeln einen Blick für andere und für sich selbst. In dieser Folge sprechen wir mit Achim Sprittersbach über prägende Stationen, entscheidende Momente und darüber, warum Wirksamkeit und Lernen nicht mit dem Berufsleben enden. Ein Gespräch über Haltung, Verantwortung und die Lust, auch heute noch Wissen weiterzugeben und weiterzuwachsen.
Wenn heute schon Morgen wäre.
Wenn heute schon Morgen wäre, von der Kraft menschlicher Verbindungen und dem Zauber lebenslangen Lernens. Und in diesem Sinne, hallo Frank, hallo Achim, hallo in die Runde.
Hi Anna. Und wie schön, dass du gerade diesen Titel so unfallfrei ausgesprochen hast. Und hallo Achim erstmal. Also wir nehmen gerade, komm immer rein, wir nehmen gerade mal wieder eine Folge auf mit Gast, sitzen präsent in einem Raum, dass wir was wir uns vorgenommen haben. Erstes Mal in diesem Jahr und dann so ein schöner Titel irgendwie, ich muss jetzt die Klappe halten, weil ansonsten fange ich eh schon wieder an zu schwafeln, irgendwie über dieses lebenslange Lernen. Und Achim, aber dafür haben wir ja dich mit dabei. Lasst uns einchecken und lasst uns dann gucken, wohin treibt uns diese Folge. Wir kommen vielleicht das noch, der Satz noch kurz weg, wir kommen aus dem Workshop-Tag, also wenn wir so ein bisschen nicht auf den Punkt kommen, liegt es daran, wir haben heute schon relativ viel geredet. Check-in-Frage, wie geht's mir gerade? Und ich finde das mit der Superpower ganz schön. Meine Superpower.
Ja, hallo erstmal. Hallo Anna, hallo Frank. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre. Der Titel allein ist ja schon genial. Und das ist ja etwas, was uns alle antreibt. Oder ich vermute, dass es uns alle antreibt. Mich treibt es auf jeden Fall an.
Magst du gleich reinspringen in den Check-in? Ich meine, auch du saßt ja mit uns, um das nochmal aufzugreifen, auch du saßt ja mit uns heute schon den ganzen Tag zusammen. Umso schöner, dass du gesagt hast, ja, mit den beiden nehme ich jetzt auch noch einen Podcast auf. Wie geht's denn dir jetzt gerade?
Also, du hast recht, es war ein langer Tag, aber mich hat die Möglichkeit gereizt, da Teil sein zu dürfen. Und insofern ziehe ich da jetzt wieder Kraft raus, auch um diese Uhrzeit und nach einem ganzen Tag Schulung. Also es macht mir Freude.
Und was ist deine Superpower?
Meine Superpower ist tatsächlich die Fähigkeit in meinem Beruf, ganz viel Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Und dazu musst du gewisse Eigenschaften haben. Das macht nicht jedem Freude. Mir macht das Freude. Und ich glaube, es ist eine meiner Stärken, relativ schnell auch mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen.
Anna, machst du weiter? Wie geht's dir denn so? Nach so einem Tag, nach so einem Workshop-Tag.
nach so einem Workshop-Tag und dann mit einer, ich glaube, es war die Mittagspause, wo du ja dann meintest, übrigens, ich habe da heute Abend wen. Wir sind nicht nur zu zweit im Podcast. Ich bin einerseits sehr erfüllt und auch erschöpft von dem Tag, weil es war ja sehr, sehr lang, sehr intensiv. Viele unterschiedliche Menschen, Charaktere, Bedürfnisse, die da aufeinander trafen im besten Sinne. Und sowas, wer uns kennt, weiß, das füllt unser Energiefass und gleichzeitig zieht es natürlich auch ein bisschen daran. Und gleichzeitig bin ich extrem dankbar, Achim, dir, dass du wirklich so spontan gesagt hast, habe ich Lust drauf, Hammer Thema, mache ich einfach mal. Wie cool ist das denn? Und so ein bisschen neugierig, was du dir eigentlich dabei gedacht hast. Ich gucke jetzt mal so ganz frech rüber. Weil natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, was hier gleich passiert, aber so ein bisschen ist es auch Überraschungskiste und ich lasse mich mal treiben.
Und hast du eine Superpower, die dich dazu befähigt, dich treiben zu lassen? Oder vielleicht auch eine andere?
Boah, meine Superpower. Ich kann sehr gut zuhören. und auch zwischen den Zeilen zuhören, also dieses aktive Zuhören, von dem man ja jetzt auch im Trainingskontext immer spricht, das konnte ich schon immer gut. Also Menschen haben mir schon Dinge erzählt, die wollte ich auch manchmal gar nicht wissen und trotzdem kam das so sehr, sehr automatisch und intuitiv. Und das ist die eine Sache, die mir gerade einfällt und die andere, weil sie auch heute im Tag sehr häufig zum Tragen kam. Ich bin ein unheimlich humorvoller Mensch und der bleibt bei mir bis zum bitteren Ende.
Zur Not wird's weggelacht.
Zur Not, ja, auch das. Zur Not wird's weggelacht. Genau. Wie ist denn bei dir? Wie geht's dir?
Na, ich sitze hier, versuche meine Worte zu finden und zu fokussieren. Hab unfassbar Lust und nehme aber sozusagen nochmal diesen Ball auf, den du mir gerade rübergeworfen hast, auch in dieses Wie geht's? Also, ich habe heute Morgen in diesen Workshop eingecheckt und habe mal angekündigt, also so ein bisschen auch Fokus auf das, was wir uns vorgenommen haben. Nicht, dass das wieder hinten runterfällt. Wir wollen heute eine Aufnahme machen und habe das einfach in mein Check-in eingebaut und habe den Satz formuliert. Und wer Lust hat mitzumachen, der fühle sich herzlich eingeladen. Naja, und dann sagte Achim in der ersten Pause, ja, ich bin dabei. Und dann fing das Denken an, was machen wir damit? Und so ist es auch. Wir hatten innerhalb von Sekunden ein cooles Thema. Und da freue ich mich jetzt drauf, weil wir diesen Podcast auch ohne großes Vorgespräch machen und damit einfach auch im Gespräch so ein bisschen entwickeln, was steht denn eigentlich dahinter? Hinter diesem lebenslangen Lernen und lösen auch gleich nochmal so ein bisschen vielleicht 2, 3 Sätze zu dir auf. Und da freue ich mich drauf. Also einfach eine halbe Stunde neugierig sein und gucken, wo wir landen. Genau. Und es passt aber auch so ein bisschen, finde ich, zu meiner Superpower, also einfach mal Dinge zu ermöglichen. Und na, du kennst den Satz, ich publiziere den ja auch oft genug, irgendwie Ermöglicher zu sein und damit ermögliche ich uns ein spannendes Gespräch, hoffe ich zumindest. Achim, eine coole Erfahrung, der gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, ich habe Lust, ich mache mit, ich bin völlig unerfahren in dem Kontext und den Raum zu halten, dass das gut gelingt, ich glaube, das kann ich einigermaßen. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Und wer sagt nicht, der melde sich bitte.
Oder schweige für immer.
Genau, das ist eigentlich ganz schön.
Alle eingecheckt. Achim, den Ball mal zu dir rübergeworfen. Frank hat es gerade schon gesagt. Wer bist du? Was gibt's zu dir zu sagen, zu wissen? Was möchtest du auch mit all denjenigen teilen, die uns jetzt zuhören?
Ja, also eigentlich Hans-Joachim spricht das mal. Aber tatsächlich hat nie jemand Hans-Joachim zu mir gesagt. Auch meine Eltern von Anfang an Achim. Also insofern Achim ist völlig okay. Ich habe ursprünglich nach dem Abitur Bundeswehr gemacht. Das war zu meinem Jahrgang noch üblich. Also ich war tatsächlich Zeitsoldat, 2 Jahre bei der Bundeswehr. Danach eine Lehre als Augenoptiker und habe diesen Beruf dann auch 3 Jahre noch ausgeübt. Aber da war mir der Raum zu klein. Und ich hatte immer schon eine Affinität zum Außendienst. Und auch da war der Bereich Augenoptik zu klein. Und Anfang der 90er Jahre ist man dann relativ schnell auf die pharmazeutische Industrie gekommen, weil die hat damals einen großen Bedarf an Außendienstlern gehabt. Das war eine Zeit, in der viel Außendienste aufgebaut wurden. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das etwas ist, was mir Freude macht und was mir liegt. Und das hatte zur Folge, dass, weil wenn man etwas gerne und gut macht, dann fällt man auch auf. Und ich hatte Ehrgeiz und wollte was erreichen. Und so war ich nach relativ kurzer Zeit, auch als relativ junger Mann schon in Führungsverantwortung. Das heißt, ich wurde Regionalleiter und habe das dann über viele Jahre, jetzt mittlerweile schon 36 Jahre, durchgezogen. Mein Fachgebiet ist der Bereich Verkauf. Also ich hätte auch Marketing machen dürfen, war nicht mein Ding. Ich wollte den Kundenkontakt haben im weitesten Sinne. Auch als Führungskraft verlierst du den ja nicht, weil du fährst mit deinen Mitarbeitern, die du coachst, raus und bleibst also im Kundenkontakt. Und das war so mein Ding. Und ich habe das auch nie bereut, weil der große Vorteil in der pharmazeutischen Industrie ist, dass du in aller Regel gut ausgebildete Führungskräfte hast. Führungskräfte, die mich geführt haben oder auch große andere Teams geführt haben und Wert darauf legen, dass ihre Führungskräfte gut ausgebildet sind. Also diese Art der Fortbildung, der Persönlichkeitsbildung hätte ich im Bereich Augenoptik ganz sicher nicht gehabt, weil das sind kleine Inseln. Und also insofern bin ich dankbar, dass ich das so machen durfte.
Ach, wenn ich jetzt zuhöre, ist das einfach, da ist schon ganz viel drin, da ist ganz viel Reise drin, die du beschrieben hast, von der Augenoptik in die Pharmaindustrie zur Führungskraft. Und als wir kurz heute Mittag gesprochen haben und du gesagt hast, ich habe Lust auf diese Aufnahme, hast du mich mit einem Satz gecatcht, in dem du gesagt hast, naja, eigentlich müsste ich ja gar nicht mehr arbeiten, ich habe Lust. So, und da würde ich gerne noch einmal rein mit dir. Also du sitzt hier als jemand, der fertig sein könnte mit dem Berufsleben und es treibt dich, aber es hat dich wieder reingetrieben. Und du sitzt jetzt bei uns hier in einem Workshop, um auch wieder Kompetenzen zu erweitern, um dich zu reflektieren. Was machst du denn das eigentlich noch?
Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Ich möchte dazu etwas zurückgehen, um es klarer zu machen. Fast zeitgleich mit dem Eintritt der Corona-Pandemie hatte ich ein Angebot aus meiner damaligen Firma, einen neuen Außendienst aufzubauen. Das heißt, eine Substanz kam aus Japan nach Europa und war im Zulassungsprozess. Und mein damaliger Geschäftsführer hat mich gefragt, ob ich Lust hätte und bereit wäre, diese Aufgabe zu übernehmen. Also Projektleitung Deutschland im europäischen Kontext, also das Ding zu begleiten, diese Substanz, und dann eine funktionsfähige Einheit in Deutschland daraus zu formen. Das ist ja eine Riesenchance. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe das getan und hatte 2 Jahre Zeit. Dann stand es in etwa. Also es gab eine Außendienststruktur, die ich aufgebaut hatte. Wir hatten eine Medwiss-Abteilung. Wir hatten ein Marketing, ein funktionierendes. So, und dann keine Zulassung in Europa. Also das Zeug wurde nicht zugelassen. Fertig. Jetzt hat man allerdings auf meine Expertise nicht verzichten wollen. Also da bin ich dem damaligen Unternehmen sehr dankbar. Man hat also eine Stelle geschaffen, um mich nicht entlassen zu müssen. Und ich wurde dann Key Account Manager National, habe also alle Key Accounts in Deutschland aus von den Altprodukten, sage ich mal, war jetzt ein anderer Bereich, aber hat mir auch gelegen, weil du hast ganz Deutschland, das war alles noch remote, das war noch nicht, ich musste also nicht nach Hamburg fahren oder nach München oder sowas, aber hat mir richtig Spaß gemacht. Dann ist aber diese Business Unit verkauft worden und zumindest zu 51%, und das erwerbende Unternehmen hatte jetzt Interesse an den Patenten, die wir hatten, und nicht an uns als Mitarbeiter. Also ich bin großzügig abgefunden worden, beziehungsweise habe ein Modell angeboten bekommen, dass ich arbeiten, also angestellt war, mit voller Bezahlung, Dienstwagenanspruch bis zu meinem 63. Lebensjahr, um dann nahtlos in die Frührente gehen zu können. Großzügiges Angebot habe ich angenommen. So, aber in der Zeit musste ich ja nicht arbeiten, hatte ich quasi ein Jahr Zeit, meinen Vorruhestand zu trainieren. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo du denkst, eigentlich ist zu Hause alles gemacht, die Wände sind gestrichen, der Keller aufgeräumt, die Garage ist sauber. Jo, was passiert denn jetzt? Weil meine Kinder sind erwachsen, haben ihr eigenes Leben. Meine Frau ist etwas jünger, die arbeitet noch. So, jetzt entsteht da ein Vakuum. Ich bin zurück in meinen alten Beruf, habe einen Tag in einer Augenoptikerwerkstatt ausgeholfen. Aber dazu war ich zu lange draußen, 35 Jahre, das sind ja Welten. Also die Maschinen, auf denen ich gelernt habe, die waren ja aus der Steinzeit. Und ein Tag die Woche ist zu wenig, um da wieder gescheit reinzukommen. Das war es dann auch nicht. Eigentlich war das Kapitel ja abgehakt. So, und dann habe ich eine Anzeige gefunden, in der ein Unternehmen bei mir in der Nähe eine Stelle ausgeschrieben hat, befristet auf ein Jahr, und als Schwangerschaftsvertretung. Und das Schöne war, bei mir vor der Haustür. Also es war jetzt keine stundenlange Anfahrt, weil das sind Dinge, die ich tatsächlich nicht hätte machen wollen. Und dann dachte ich, ja, das ist ein Zeichen. Also wenn ich die Gelegenheit bekomme, weil ich habe gemerkt, mir fehlt der Kontakt zu anderen Menschen. Und natürlich, du sprichst mit den Nachbarn und so weiter, aber auf einem anderen Niveau den Kontakt zu anderen Menschen. Und das Privileg in der Pharmaindustrie, wenn du da im Außendienst arbeitest, du sprichst ja mit einer ausgewählten Bubble. Ne? Du redest mit Apothekern, du redest mit Ärzten, mit Klinikern und so weiter. Das ist ja schon ein Privileg. Und das macht mir Freude, und so bin ich tatsächlich in der komfortablen Lage, dass ich den Beruf, der mir Spaß macht, ausüben darf, ohne es zu müssen. Und das ändert natürlich ganz viel vom Mindset. Das heißt, du musst es nicht tun, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern es ist ja on top. Und dazu kommt, dass wie das vorher gelaufen war mit den zwei Firmen vorher, mit Verkauf und dann Abfindung, das erschien mir oder das fühlte sich als unvollendet an. So, und wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, meinen wirklich geliebten Beruf so nochmal zu machen, dann fühlt sich das eher vollendet an. Auch wenn die junge Kollegin, was ich hoffe, dann wieder zurückkommt. Aber ich kann das dann geordnet übergeben, und das fühlt sich besser an, finde ich.
Anna, ich kenne diesen Blick bei dir. Dir gehen ganz viele Dinge durch den Kopf.
Ja, richtig. Also erstmal große Hochachtung auch vor nicht nur deiner Vita, sondern auch die Haltung, die du gerade hier offengelegt hast, Achim. Und damit triffst du, ohne es zu wissen, bei uns beiden total ins Schwarze und mitten ins Herz. Weil gerade, was du angesprochen hast, mit Menschen in Verbindung kommen und bleiben, zusammenzuarbeiten, das ist auch eins unserer Elixiere. Was ich mich gefragt habe, während ich dir jetzt zugehört habe, es gibt ja im Moment die viel diskutierte Debatte auch rund um Teilzeit und Lifestyle-Teilzeit und Menschen, die eben nicht diese Haltung haben, nicht arbeiten wollen oder denen nachgesagt wird, nicht arbeiten zu wollen. Und jetzt sitzt du hier und sprühst so voller Motivation und voller Arbeitseifer. Und mir ging wirklich gerade die Frage durch den Kopf: Wie guckst du auf diese Debatte, die da aktuell läuft?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, die mich auch umtreibt. Wie gesagt, der Beruf macht mir Freude, hat mir immer Freude gemacht, weil ich glaube, richtig erfolgreich bist du nur, wenn es dir wirklich Spaß macht. Und und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positivsten Sinne, aber merkst du natürlich, dass du älter wirst. Das heißt, die Regenerationsphasen werden länger. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, sagen wir mal 80% oder 75% oder 70% zu arbeiten, dann würde ich das noch lieber machen. Weil ich bin Opa geworden vorletztes Jahr, also mein Enkel ist anderthalb knapp. Das sind ja auch schon so Dinge, mit dem möchte ich ja Zeit verbringen. Im Außendienst, das ist jetzt eine der Schattenseiten, kannst du nur ganz oder gar nicht. Das funktioniert nicht mit 70 oder 80%. Und was ich verstehen kann, weil die Kosten laufen ja, das Auto, das ich habe, das Equipment und so weiter. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber wenn ich dann meine Kunden sehe, also die Ärzte, und die beschreiben mir dann Dinge, ich habe mich als Arzt anstellen lassen und kann jetzt wählen zwischen 50, 60, 70%, um auszuschleichen. Das finde ich jetzt genial. Würde mir gut gefallen. Wenn jetzt unser Bundeskanzler sich aber hinstellt und sagt, das ist Lifestyle, Freizeit und so weiter, da kann ich nur lachen, weil ich habe mit über 40 Jahren im Beruf also, oder in Arbeit meinen Anteil dazu getan. Und wenn ich oder mein Nachbar oder wer auch immer sich entscheidet, das zu 70% oder zu 50% zu machen, dann ist das aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt. Natürlich hat Herr Merz recht, wenn er sagt, Fachkräftemangel und so weiter. Nur auf der anderen Seite, wenn ich sehe, dass ich Telefonate führe mit Dienstleistern im pharmazeutischen Außendienst und wenn die mein Geburtsdatum sehen oder mich danach fragen und du merkst ein Umschwenken in der Stimmungslage des Gegenüber, dann denke ich so bei mir, dem geht es nicht um meine Erfahrung. Der denkt, was ist, will der Opa jetzt in diesem Beruf? So, und solange diese Denke bei HR-Managern noch vorherrscht, und das ist mein Erleben, dann kann unser Bundeskanzler lange sagen, wir brauchen die Leute bis 70 im Job. Das ist, glaube ich, unrealistisch.
Ich sehe dich nicken, spuck's aus.
Ich versuche es zu sortieren, da ist so viel drin. So, ich höre auf der einen Seite, es braucht Umdenken. So, das macht mich gerade extrem nachdenklich. Ja, du hast völlig recht. Ich erlebe das auch, weil ich eben auch viel mit HR in irgendeiner Art und Weise natürlich zu tun habe, weil das sind in der Regel sind es unsere Auftraggeber, mhm, in dem Kontext, wo wir unterwegs sind. Und ja, es geht um Leistungsfähigkeit, mhm, aber auf zwei Ebenen. Und beide sprichst du halt irgendwie auch an oder hast du auch angesprochen, Anna. So, also was ist da gerade los? Und wo sind diese Themen? So, und jetzt müsste ich den Ball zu dir zurückwerfen und müsste sagen, so, lass uns mal kurz über Generationen reden. Und geh aber selbst noch mal rein. Also, weil eine Hypothese, ach, du darfst gleich sagen, völliger Quatsch, aber eine Hypothese wäre erstmal, ich komme jetzt mal mit Friedrich Bergmann um die Ecke. Der hat irgendwann ein Buch geschrieben, Neues Arbeiten. Und das ist der Mann, auf den geht diese komische Work-Life-Balance zurück, weil die beschreibt er in dem Buch. Leider wird er aus meiner Sicht völlig falsch verstanden, weil er hat im Kern nämlich einen Satz gesagt, tue die Dinge, die du wirklich, wirklich tun willst. Also mach dir wirklich Gedanken dazu. Und das scheinst du gefunden zu haben. Da ist deine Nachhaltigkeit. Also da spüre ich ganz viel Energie. Und das tun für mich eben junge Generationen nicht so sehr im Kontext von Selbstwirksamkeit. Das heißt also, die Nachhaltigkeit in Wirksamkeit wird sich auf anderen Ebenen geholt. Und dann kann ich sozusagen nicht in Anstellungsverhältnissen so intensiv arbeiten, wie ich es gerade bei dir spüre. Und so, ich habe mir diesen Satz für mich mehrfach gesagt, ich arbeite nicht, ich habe Spaß. So, und das gilt ja für mich irgendwie auch. Also habe mir die Dinge gesucht, in denen ich Spaß habe. Und dann fühlt sich das auch sehr selbstwirksam an. So, und ich glaube, an der Stelle müssen wir anfangen, auch ganz viel umzudenken. Ja.
Und auch die Frage zu stellen, ich bin nochmal so ein bisschen im Nachklapp auch vom heutigen Tag, wo wir häufig an der Frage vorbeikamen, wozu mache ich das? Was auch immer dieses Das sein mag. Und bei dir, Achim, das ist auch das, Frank, was du gerade gesagt hast, finde ich diese Frage extrem klar und vielleicht auch schon zu einem frühen Zeitpunkt in deinem Leben beantwortet, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Ich bin dem jetzigen Arbeitgeber auch sehr dankbar, dass er den Mut hatte, mich einzustellen, weil er gehört schon Mut dazu. Ich habe jetzt keine Führungsposition. Das heißt, ich habe eine junge Chefin, die ja bereit sein muss, einen altgedienten Haudegen aus der Pharmaindustrie einzustellen. Und nicht wissend, ob ich nicht doch an ihrem Stuhl säge und denke, ich kann das sehr viel besser. Ja, tue ich nicht. Also sie macht das ganz hervorragend. Und sowohl die HR-Managerin, mit der ich den ersten Kontakt hatte, als auch meine direkte Führungskraft, profitieren davon. Und ich glaube, die sehen das auch so. Unser Team, mit dem wir ja heute zusammengearbeitet haben, ist extrem inhomogen. Und ich glaube ganz sicher, dass das eine der Stärken ist. Also wir haben junge Leute dabei, die ja ganz andere Beweggründe haben, diesen Job zu machen. Und wir haben ältere Leute dabei und das Mittelding. Und das ist etwas, wo du richtig ein Team vorantreiben kannst oder voranbringen kannst. Oder das bringt sich selbst voran, weil es so inhomogen ist. Ich habe auch schon andere Teams führen dürfen, die sehr homogen waren. Aber da ist die Eigenbefruchtung, in Anführungszeichen, die ist viel geringer, weil die Denke zu ähnlich ist. Und das ist hier heute jetzt deutlich geworden und das fühle ich von Anfang an in diesem Unternehmen, ist ein Vorteil von diesem Team. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja erzählt, ich habe oder bin Vater, habe zwei Töchter, die erwachsen sind, die Beweggründe, ihren Beruf zu ergreifen, sind andere wie das meine war. Und die Herausforderungen sind andere. Also wenn ich daran denke, ich bin Jahrgang 62, das ist einer der geburtenstärksten Jahrgänge. Wir waren immer zu viele. Das heißt, ich habe mich irgendwo beworben und dann, ich wäre kein Bankkaufmann geworden. Ob das gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber die haben mich ausgelacht und sagen, wie, wann willst du anfangen? In 5 Jahren, so lange sind wir ausgebucht. Also wir waren immer zu viele. Also das hat die Auswahl schon kleiner gemacht. Was kannst du denn machen oder werden? Das ist heute völlig anders. Also ich habe das bei meiner jüngsten Tochter erlebt. Die ist heute noch am Verzweifeln, in Anführungszeichen, weil der Filter so weit gestellt ist, die weiß gar nicht genau, was sie tun soll mit ihrem Leben und mit ihrem beruflichen Leben. Und das sind andere Voraussetzungen. Aber das ist, glaube ich, die Herausforderung der Manager von heute, diese Dinge, den sogenannten Boomer und die Millennials und das alles unter einen Hut zu bringen und so zu führen, dass die sich alle angesprochen fühlen und ihre Motivation bewahren. Ne? Aber so kam man ja drauf, Work-Life-Balance, das ist ja fast schon zum Schimpfwort degeneriert. Und das ist schade, weil natürlich leben wir nicht nur für einen Beruf. Und das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Ich würde auch mit 70% oder 80% Dienst, in Anführungszeichen, glücklich sein, weil es ja andere Dinge gibt, zum Glück gibt. Also Familie ist wichtig oder den Enkel heranwachsen zu sehen, das ist ja ein Privileg. Weil das war der Preis einer jungen Führungskraft, der Vater wurde. Ich war immer unterwegs. Also ich brauche euch nichts erzählen, ihr kennt das. Heute da, morgen dort. Und ich kenne so viele Hotels. Nur war ich dabei, als meine Tochter den ersten Schultag hatte. Ja, das vielleicht noch. Aber ganz viele von diesen Milestones meiner Töchter, war ich nicht da. Und das versuche ich jetzt bei meinem Enkelsohn anders zu machen. Und insofern, ja, Work-Life-Balance ist kein Schimpfwort, es ist etwas Essentielles.
Danke dir sehr, sehr, sehr für diese Antwort. Und Anna, ich kann natürlich nicht anders als dir diesen Ball. Wie oft haben wir darüber gesprochen?
Es war mir schon klar, ja.
Wie oft hast du diese Sätze gesagt? Wie oft zitiere ich dich ja irgendwie auch in diesem Kontext? Wie seid denn ihr sozialisiert als Generation?
Das war auch gerade sein Schmunzeln, als du gesprochen hast von dem breiten Trichter und der Vielzahl an Möglichkeiten. Das war bei mir so der Standardsatz, kurz vorm Abi und auch nach dem Abi. Du kannst alles werden, was du willst. Und ja. Ich dachte immer, ja, und was ist das?
Ja.
Und es gab bei uns wirklich sehr, und gibt bis heute sehr, sehr viele, die immer noch dabei sind, ihren Weg zu finden und ihre Stationen mal hier und mal da zu suchen, weil wir eben dieses Überangebot hatten,
Ja.
ne? Und nie wussten, ist das jetzt das eine Wahre, wo ich gerade richtig bin? Ach nee, guck mal, der Job, der klingt ja auch super spannend und ach, den Studiengang, den könnt ihr doch auch noch nebenbei machen. Und es war ein ständiges Suchen. Und ich persönlich erwische mich häufig dabei, auch in Gesprächen dann auf Workshops oder auch im Kundenkontakt, dann auch Menschen dafür zu bewundern, wenn sie sagen, ich bin jetzt seit x Jahrzehnten in diesem einen Job und bei diesem einen Arbeitgeber. Bei mir persönlich ist dann immer so spontane Schnappatmung, weil ich mir dieses Szenario nicht vorstellen könnte. Also meine Perioden waren immer so 2 bis 2,5 Jahre und dann musste wieder was Neues her. Vielleicht musste es auch gar nicht, aber das war so mein Rhythmus und mein Denken. Und ich glaube, auch das, was du gesagt hast, Achim, da braucht es einfach sehr viel Verständnis von beiden Seiten, ne? Da gibt es ja kein richtig oder falsch, kein besser oder schlechter, sondern das sind alles Prägungen, die dann eben in einem Team oder in einem Unternehmen zusammenkommen. Meine Frage an dich, weil du gerade gesagt hast, das ist dann auch die heutige Herausforderung von einer Managementposition, das zu jonglieren. Was würdest du denn in so einer Position machen? Also angenommen, du hättest jetzt nochmal die Gelegenheit, in Führung zu gehen und du hättest von den Babyboomern bis zu den Alphas alle vor dir sitzen. Was wäre so deine Herangehensweise oder vielleicht auch dein, ich nenne es jetzt mal Mantra für dieses Team.
Also, ja, das ist eine essentielle Frage. Deswegen ist die gut, sehr gut. Du kannst das nur durch individuelles Führen lösen. Anders geht es nicht. Du kannst, so wie du, Frank, heute jetzt natürlich so eine Schulung machen. Und dann kann man schon ganz gut drauf eingehen, weil da ist ja ein Ziel, sage ich mal. Aber wenn du jetzt ins Detail reingehst und dann kannst du nur gucken, egal welcher Generation der Mitarbeiter angehört, ich muss gucken, welche Aufgabe hat er heute zu lösen und in welchem Grad bewegt er sich? Ist er Anfänger? Hat er gewisse Übung oder ist er vielleicht schon Experte? Und davon hängt die Führung ab. Und ich glaube, es hängt nicht von der Generation ab, aus der er entstammt. Aber das war früher schon nicht anders wie heute. Also du musst die Beweggründe kennen, warum macht ein Mitarbeiter diesen Job und dann also ohne den Mitarbeiter und seinen Hintergrund zu verstehen oder zu kennen, hast du keine Chance. Weil dann wirst du ihn nach Schema F führen und das merkt jeder Mitarbeiter. Und das macht er vielleicht eine Zeit lang mit, weil er die Kohle braucht, aber das wird ihn nicht erfüllen. Also wenn du es schaffst, ihn in seinem Kontext zu verstehen, dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Natürlich bin ich als Führungskraft gezwungen, gewisse Leitplanken zu setzen, weil das ist mein Job. Weil was ist der Job eines Managers? Er muss dafür sorgen, dass es die Firma und seinen Arbeitgeber auch morgen noch gibt. Und wenn ich jeden machen lasse, was er möchte oder was sein eigenes Bedürfnis ist, dann funktioniert es nicht. Also dieser Zwiespalt wird immer bestehen. Aber führe ich einen Experten wie einen Anfänger, dann wird der relativ schnell denken, dann lass es ihn doch selber machen, wenn er das so gut kann. Lasse ich einen Anfänger alleine, dann wird er mir den Bettel vor die Füße schmeißen und sagen, das ist ja viel zu schwer, das kann ich nicht. Also diesen Zwiespalt muss ich irgendwie lösen, weil die Grundbedürfnisse eines jungen Menschen sind ja im Prinzip nicht anders wie von einem Älteren. Wenn ich jetzt gewisse, also nicht falsch verstehe, natürlich, wenn einer ein Haus bauen will, hat er noch andere Bedürfnisse wie einer, der vielleicht schon überlegt, er möchte sich verkleinern und will das Haus, was leer steht, schon wieder verkaufen. Aber davon mal abgesehen, die Grundbedürfnisse, die bleiben ja. Und meine Kunst als Führungskraft ist, zu erkennen, wo er steht.
Ich gehe da mal rein, also weil da ist schon wieder so viel drin. Ich erkenne die Theorie des situativen Führens. So, also da ist einmal Blanchard irgendwie mit seiner Theorie ganz viel drin. Und Genau das, also zu erkennen, und aber du kombinierst es ehrlicherweise für mich. Also weil du auch darüber hinaus darüber sprichst, was für Bedürfnisse haben die Menschen und damit letztlich genau das aufmachst, was der Generationenkonflikt ist, den wir da ja haben. Also andere Sozialisierung, andere Bedürfnisse, anderen Fokus und auch andere sozialisierte Bedürfnisse möglicherweise und vielleicht auch eine Unklarheit. Mhm. Und daraus etwas zu formen, und du hast gesagt irgendwie, ich muss einen Experten wie einen Experten führen und ich muss einen Anfänger wie einen Anfänger führen. Das heißt, da brauchst du mehr Hilfestellung. Mhm. Und trotzdem muss ich seine Bedürfnisse kennen, ja, und dahinter gucken. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Schlüssel, mhm, um das tun zu können. Und da fangen wir dann aber einfach auch so ein bisschen an, in dieses gegenseitige Lernen zu kommen. Mhm. Weil da machst du ja auch einen Raum auf. Da profitierst du ja auch, da lernst du ja auch. Und dann sind wir genau in diesem Bogen, also in so einem Kreislauf, ob wir es ein Reverse Mentoring nennen, mhm, gegenseitiges Erfahren und damit wirksam zu sein, gemeinsam, mhm, genauso wie du es eben auch beschrieben hast, und aber eben einen guten Rahmen dafür zu haben, immer sozusagen in den unterschiedlichen Rollen, die wir dann, ja, ausführen. So, da ist die Gemengelage. Ich gucke euch beide an und gucke parallel hier so ein bisschen auf die Uhr und sehe 35 und könnte jetzt eigentlich erstmal richtig anfangen und merke so, es ist, wir müssen einen Bogen kriegen. Anna, wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus?
Ich habe eine Frage auf der Zunge und komm, vielleicht ist sie schon die Überleitung zum in Richtung Checkout. Achim, wir haben ja auch im Titel und jetzt auch ganz viel über lebenslanges Lernen gesprochen. Und meine Frage an dich ist: Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Mhm. Wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Die Frage wurde mir zum Glück in meinem Leben schon öfter gestellt.
Also bist du Profi?
Ja, ich trotzdem fällt mir jetzt aus dem Stegreif gar nicht so schnell etwas ein. Ich habe mit einem Freund zusammen Tontaubenschießen gemacht. Es war jetzt nicht ganz neu. Ich habe es als junger Mann schon mal getan, aber fast 40 Jahre nicht mehr. Und das war etwas, was mir Freude gemacht hat, weil das ist ja etwas völlig anderes, was aus dem täglichen einerlei rausgefallen ist. Und das war das, was ich zuletzt neu gemacht habe. Es war nur bedingt erfolgreich, aber nichtsdestotrotz hat es mir Freude gemacht.
Anna, es ist ehrlicherweise eine super schöne Checkout-Frage und ich nutze sie auch gleich für dich.
Ich habe es mir fast gedacht. Ja, stelle niemals eine Frage, die du zurückgestellt bekommen wirst. Jetzt denke ich auch kurz nach. Doch, das war, es ist noch gar nicht so lange her, vor 2 Wochen ungefähr, mit meiner besten Freundin Action Painting. Klingt abgefahren, war es auch. Also ich hatte es mit Kunst noch nie am Hut, ne? Also Kunstunterricht damals in der Schule und ich, das waren immer sehr zwei weit voneinander entfernte Paar Schuhe. Und dieses Action Painting ist nichts anderes. Du hast einen leeren Raum, ausgelegt bis zur Decke mit Malerfolie und allem Schutz, was man sich so vorstellen kann. Du kriegst eine Leinwand in die Mitte des Raumes gehackt, hast unterschiedlichste Farben, unterschiedlichste Materialien, hast eine Stunde Zeit und kannst dann tun und lassen, wonach dir auch immer der Sinn steht. Unterlegt mit guter Musik, in bester Gesellschaft und ich sag mal so, wir hatten wirklich eine Stunde Spaß. Sahen am Ende aus wie das Sams und kurz nach einem Holy Festival, weil die Farbe flog auch wirklich durch den Raum. Und das habe ich ja zum ersten Mal gemacht und war hellauf begeistert. Also kann es jedem nur empfehlen.
Das könnte ich auch zum ersten Mal machen wollen. Das klingt lustig.
Das klingt lustig, ja, das stimmt.
So. Und so, bei dir?
Und bei mir? Ich hatte nun irgendwie gerade 2 Runden Zeit, darüber nachzudenken.
Klarer Vorteil.
Und komme trotzdem nicht zu guten Ergebnissen. Ich fange, und ich kann es aber auch ehrlicherweise nicht richtig gut beantworten. Also weil so richtig neue Dinge, da ist gerade so ein bisschen die geistige Windstille. Deswegen versuche ich es gerade mit was anderem. Und vielleicht mal gucken, ob es durchgeht. Du kannst das in diesen Satz, den ich jetzt formuliere, am ehesten einschätzen. Ich entdecke gerade meine Liebe zu Prozessen. Weil ich einen anderen Blick darauf gerade bekomme und gerade lerne und für mich auseinandersetze, was das, was wir tun, Ermöglichungsräume zu geben, extrem viel mit gelingenden Prozessen zu tun hat, wenn man Menschen den Gestaltungsraum für ihre eigenen Prozesse gibt und sie nicht vorgibt. Und diese Sichtweise auf Prozesse fixt mich gerade extrem an, tiefer in dieses Thema einzusteigen und mich mit etwas zu beschäftigen, was ich vor einem halben Jahr noch abgrundtief gehasst hätte.
Okay.
Ich wollte gerade sagen, dass so ein Satz mal aus deinem Mund kommt, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ach, mir ist noch eine Sache eingefallen, die du zum ersten Mal gemacht hast.
Ein Podcast.
Ja.
Ist mir nicht eingefallen, aber du hast vollkommen recht. Das stimmt.
Ja, und jetzt so zum wirklich Abschluss die Frage, wie geht's dir gerade und wie war es für dich, jetzt hier mit uns zu sitzen?
Ja, mir geht's sehr gut. Das hat mir viel Freude gemacht und es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil es war jetzt ja für mich gefühlt kein Podcast, sondern es war ein schönes Gespräch mit euch beiden.
Großes Danke an der Stelle.
Danke, Olli. Vielen, vielen Dank.
An dich für die Idee, die spontane Idee, immer wieder gerne genommen.
Danke. Danke, dass man solche Sachen mit dir tun darf. Kommt. Also, an alle draußen, wir haben fertig, wir haben 40 Minuten geknackt. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns bald auf diesem Kanal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Tschüss. Macht's gut. Wenn heute schon morgen wäre.